Ich habe schon erwähnt, das ist ein Projekt, an dem du schon seit mehreren Jahren arbeitest und Orte der Bücherverbrennung dokumentierst und sie zum Beispiel online in Form eines Online-Atlases auch zugänglich machst. Wie weit bist du da bislang mit dem Dokumentieren der Orte gekommen? Wo stehst du da?
Also mit dem Dokumentieren der Orte bin ich oder sind wir. Wir sind tatsächlich mittlerweile mehrere, die an unterschiedlichen Sachen im Projekt auch arbeiten. So, wir sind mittlerweile, haben wir so alle Orte, die uns bekannt sind, dokumentiert. Die sind auch alle in dem Online-Atlas eingetragen. Also wir haben sozusagen so eine Grundinformation von 110 Orten mit eben dem Datum der Verbrennung und auch so Kurzinformationen, die schon eingetragen sind. Also das ist sozusagen dokumentiert, dieser Gedenkatlas letztendlich auch als Informationssammelplattform. Das hat sich so ein bisschen im Projekt so entwickelt. Und genau, fotografiert, also mit mehr Informationen dann auch eben mit den Bildern, wie das heute aussieht oder auch zum Teil mit historischen Dokumenten oder auch Hintergrundartikeln, da haben wir jetzt ungefähr so 45 Orte, die wir mit eben mehr Informationen im Atlas haben. Also noch nicht mal ganz die Hälfte.
Und die Idee war ja, da eine sichtbare Erinnerung an die Orte der Bücherverbrennung im Nationalsozialismus zu schaffen. Mancherorts findet sich da schon eine Erinnerung, also zum Beispiel in Halle mit in Form einer Gedenkplakette und einem jährlichen Gedenken, aber auch eben nicht überall. Wie unterschiedlich wird da bislang an Bücherverbrennungen erinnert? Was habt ihr da auch recherchiert, wenn ihr euch mit den Orten da beschäftigt habt?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Also es gibt eben Orte und das sind meistens die Orte, wo die Verbrennung im Rahmen von dieser studentischen Aktion stattgefunden haben, also so im Mai 1933, rund um den 10. Mai. Das sind die Orte, die meistens tatsächlich auch eine Erinnerungstafel oder eine Plakette oder sogar ein kleines Denkmal vor Ort haben. Und dann gibt das aber eben ganz, ganz viele Orte. Also das waren so ungefähr 25, 30 Orte. Und dann gibt es aber eben ja den ganzen Rest. Und da ist es tatsächlich bei vielen, vielen so, dass es keine direkte Erinnerung vor Ort gibt. Also es gibt natürlich welche auch mit Gedenktafeln. Aber ja, ich habe mal so irgendwann überschlagen, ich würde sagen, es ist so ein Drittel bis die Hälfte, wo tatsächlich vor Ort auch so ein Gedenken stattfindet. Wir haben das immer noch nicht ganz genau tatsächlich sozusagen recherchiert für alle Orte. Aber das ist was, woran wir jetzt auch so ein bisschen sitzen und ja, was wir dann auch im Atlas als Funktion hinzufügen wollen, dass dann klar ist, an dem Ort gibt es ein reales Gedenken vor Ort und an anderen eben nicht. Und dann gibt es aber eben auch ganz viele Initiativen, die tatsächlich an den Orten dann jährlich zum Beispiel Lesungen machen oder so. Und das sind dann auch wieder Orte, wo zum Teil das Initiativen gibt, die Lesungen machen, wo es aber keine Gedenktafel oder ähnliches gibt.
Spannend finde ich auch, wenn man sich die Karte anschaut auf eurem Online-Atlas verbrannte Orte, dem ihr darstellt, wo es überall Bücherverbrennungen gegeben hat. Einerseits, dass ihr da unterscheidet eben zwischen nichtstudentischen Bücherverbrennungen vor der Aktion Wider den deutschen Ungeist. Dann geht es um die Bücherverbrennung im Rahmen eben dieser Aktion. Und dann gibt es auch noch nichtstudentische Bücherverbrennungen nach der Aktion. Vielleicht zunächst zu auch der Unterscheidung, die ihr da trefft. Kannst du das vielleicht auch noch mal geschichtlich quasi einordnen, wie das da im damaligen sozusagen Reichsgebiet abgelaufen ist und wie man das durch euren Online-Atlas auch nachvollziehbar macht, was da eigentlich wann passiert ist.
Genau, diese Einteilung, die kommt tatsächlich gar nicht von uns. Die ist im Rahmen von der Forschungsarbeit am Mose-Mendelssohn-Zentrum an der Uni Potsdam entwickelt worden. Und auf diese Forschungsarbeit, die hat tatsächlich auch 90 Orte zusammengetragen. Und das ist sozusagen eine unserer Hauptquellen. Und die Einteilung haben wir übernommen, weil wir die ganz schlüssig fanden. Und das sind eben die Verbrennungen, die nichtstudentischen Bücherverbrennungen vor dieser Aktion Wider den undeutschen Geist. Das ging los am 7. März in Dresden, also 7. März 1933. Und dann eben bis in den Mai rein. Das sind dann hauptsächlich Verbrennungen, die eben, wo keine studentischen Akteure hinterstehen, sondern wo eben ja unterschiedliche lokale Akteure hinterstanden. Und das waren tatsächlich in dieser ersten Phase, das waren tatsächlich hauptsächlich Verbrennungen, die im Rahmen von politischem Straßenterror durchgeführt wurden. Also Aktionen durch die SA oder durch die SS, Plünderung von Gewerkschaftshäusern, Plünderung von linken, sozialistischen, kommunistischen, jüdischen Buchhandlungen, Plünderung von Parteihäusern, von der kommunistische oder sozialistische Parteihäuser und wo dann nach diesen Plünderungen die ganzen erbeuteten Bücher einfach meistens direkt auf der Straße vor dem Haus verbrannt worden sind, zum Teil ein paar Tage später auch in so ein bisschen einer inszenierteren Aktion, aber größtenteils tatsächlich so wilde Verbrennungen im Rahmen von diesem politischen Straßenterror. Dann gab es eben diese rund um den 10. Mai, das ging auch, einige fanden nicht am 10. Mai stattgefunden, einige haben dann am 15. Mai stattgefunden, so, aber das sind eben diese studentischen Verbrennungen im Rahmen von dieser Aktion Wider den undeutschen Geist. Das sind auch tatsächlich so die bekanntesten. Also das sind die, die meistens so im Geschichtsunterricht oder auch so in der öffentlichen Wahrnehmung auftauchen. Was auch daran, dass das eben große inszenierte Aktionen waren, von denen es oft Bilder, von denen es zum Teil eben wie in Berlin auch Filmaufnahmen gibt. Und insofern sind das natürlich die, die dann viel behandelt werden. Und dann gibt es, ich nenne sie immer die Nachahmeraktion, dann gibt es ganz viel nicht-studentische Bücherverbrennungen eben nach dem Mai, die sich bis in den Oktober 33 hin reingezogen haben. Und genau, und das sind eben meistens große inszenierte Verbrennungen, wo aber nicht-studentische Akteure vor Ort wahrscheinlich, würde ich sagen, inspiriert worden sind durch diese studentische Aktion und gesagt haben, wir wollen auch eine große Inszenierung machen, wir wollen auch eine große inszenierte Bücherverbrennung machen. Und da gab es ganz, ganz unterschiedliche Akteure. Also von dem Nationalsozialistischen Bund für Kultur bis hin zur HJ und BDM. Also da gab es ganz unterschiedliche Akteure, die organisiert haben.
Und das Ganze kann man dann nachvollziehen, wo es die Bücherverbrennungen und auch etwa zu welchem Zeitraum gab in dem Online-Atlas der verbrannten Orte. Da findet sich beispielsweise auch sogar eine Eintragung auf Helgoland, wo ich erst recht irritiert war, warum da so mitten im Meer auch so ein Pin ist. Und dazu finden sich dann auch Datum, auf Helgoland war das der 18. Mai 1933, am Schulplatz fand da eine Bücherverbrennung statt. Das ist dann, einerseits habt ihr das kartografiert, es gibt Bilder und Erklärtext. Wenn ich jetzt mich da in Halle reinklicke, dann habt ihr auch den Uniplatz abfotografiert, denn genau dort fand die Bücherverbrennung ja im Mai 33 in Halle statt. Und die Informationen dazu sind recht kurz gehalten. Vielleicht dazu gefragt, ihr haltet das recht schlank auch an dem, wenn es da um ganz konkrete Abläufe in den Orten geht. Was ist sozusagen der Gedanke dahinter, wie ihr diesen Online-Atlas da aufbereitet habt?
Also der Grundgedanke war tatsächlich, dass wir so schnell wie möglich sozusagen alle Orte erstmal veröffentlichen wollen, um überhaupt diese Dimension zu zeigen. Deswegen haben wir sozusagen uns entschieden, dass wir Orte, sobald wir davon wissen, die recherchiert haben, eine klare Quellenlage haben, dass wir dann veröffentlichen. Und das eben mit diesen kurzen Grundinformationen, dem Datum, der Adresse, da wo sich die Adresse geändert hat, also von historisch zur heutigen, da veröffentlichen wir beide Adressen, damit einfach eine Recherche später auch einfacher ist. Und eben so einen kurzen Text. Dann haben wir, da ist Schwerin immer so ein ganz gutes Beispiel, Schwerin, dann haben wir den Wunsch eigentlich, dass es zu allen Orten tatsächlich irgendwann auch einen Hintergrundtext gibt, also der ausführlicher darlegt, was da überhaupt passiert ist und eben auch historische Dokumente. Für Schwerin haben wir dazu mit dem Stadtarchivar vor Ort zusammengearbeitet und der hat uns einen Text geschrieben und Dokumente zur Verfügung gestellt. Und ich bin selber kein Historiker, ich habe einen ganz anderen Zugang zu der Thematik und tatsächlich gibt es auch eigentlich an allen Orten immer schon Leute, die zu dem Thema gearbeitet haben und wir wollen gar nicht sozusagen alles neu erfinden und sondern wir wollen eigentlich auch versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, was diesen Atlas gemeinsam füllt und dadurch arbeiten wir sozusagen für diese längeren Hintergrundtexte und für die historischen Materialien eigentlich hauptsächlich mit Kooperationspartnern vor Ort zusammen und versuchen eben vor Ort Leute zu finden, die uns entweder einen schon geschriebenen Text zur Verfügung stellen oder eben einen Text schreiben und selber auch nochmal in die Archive gehen und Material da rausgraben. Und genau, also das ist so ein bisschen die Idee dahinter, weswegen bei den meisten Orten sozusagen bis jetzt nur diese Kurzinformationen da sind und bei einigen Orten eben aber auch schon mehr. Und wir haben am Anfang immer alles nur zusammen veröffentlicht, also Bilder, Hintergrundtext und Dokumente. Und mittlerweile veröffentlichen wir, sobald wir neue Inhalte haben, sei es Bilder, sei es historische Dokumente, sei es Hintergrundtext, veröffentlichen wir das immer direkt, so dass sozusagen der Atlas langsam wächst, aber ein stetigerer Wachstum sozusagen da ist. Nicht immer nur zu so Peaks, wenn wir immer gerade wieder viele Informationen zusammen haben. Und deswegen gibt es einige Orte, da gibt es einen Hintergrundtext, dann gibt es einige Orte, da gibt es historische Dokumente, aber noch keine Fotos oder keinen Hintergrundtext. Also so, das ist ganz unterschiedlich tatsächlich.
Und du wärst ja heute in Halle gewesen, eingeladen zu den Bildungswochen gegen Rassismus. Die lokale Gruppe von Aktion Sühnezeichen wollte da deine Ausstellung, eure Ausstellung Verbrannte Orte in den Kunstraum Blech bringen. Es wurde nun abgesagt. Vielleicht bevor wir auf diese Umstände der Absage blicken, darauf geblickt, was zeigt ihr denn vielleicht auch in so einer Ausstellung? Also was heißt es, wenn dann der Online-Atlas der verbrannten Orte dann in die Stadt selbst kommt und du oder ihr auch noch mit dazu?
Ja, ich habe angefangen mit dem Projekt als fotografisches Projekt. Ich habe Fotografie studiert und habe eben irgendwann mich mit diesem Thema beschäftigt und habe dann als Fotoprojekt das sozusagen angefangen. Und was wir in diesen Ausstellungen zeigen, sind tatsächlich ich mache an jedem Ort ein analoges Großformatfoto, also richtig mit so einer Studio-Fachkamera, was so mein persönlicher Blick letztendlich auf den Ort ist, was so ein bisschen künstlerisch dann auch zum Teil natürlich ist. Und genau, und das sind die Bilder, die wir tatsächlich dann in diesen Ausstellungen zeigen. Und in den letzten Jahren habe ich gezeigt, dass diese Bilder tatsächlich relativ wichtig für die Vermittlung von diesem Projekt sind. Das haben wir am Anfang gar nicht so gedacht, sondern da war das halt so, naja, ich bin Fotograf, deswegen ist das so meine Herangehensweise. Aber wir haben gemerkt, dass diese Fotos den Orten tatsächlich so ein Gesicht geben und dass die Fotos einen anderen Zugang für viele Leute zu diesem historischen Thema ermöglichen, die sich dem ansonsten gar nicht nähern würden, also weil sie kein Interesse an so einem historischen Dokument haben oder an einem langen Text oder wie auch immer so. Und für die ist dann diese Fotos, mit denen wir eben die Ausstellung machen und mit denen wir aber auch zum Beispiel so Postkarten haben, die wir bei Veranstaltungen und Buchmessen tatsächlich so zum Mitnehmen haben. Das ist für ganz viele Leute erstmal so ein Punkt, wo sie stehen bleiben, von den Fotos angezogen werden, sich stehen bleiben und dann sozusagen in das Thema einsteigen und genau dieser Kontrast zu den Fotos, wie die Orte eben heute genutzt werden und zu dem, was dann da passiert ist, sich für die dadurch so sichtbar wird. Mhm. Genau dadurch sind diese Fotos irgendwie dann plötzlich auch so wichtiger geworden.
Und eure Ausstellung wird ja nun eben nicht gezeigt in Halle aufgrund der Absage der Bildungswochen und der geplanten Veranstaltung. Aber eure Ausstellung und eben diese Bilder, die können trotzdem gesehen werden, nämlich auf eurem Blog oder beziehungsweise im Online-Atlas unter verbrannte-orte.de. Das heißt, die Möglichkeit geht da nicht gleich verloren damit. Also man kann, wenn man interessiert ist, da sich die Orte der Bücherverbrennung von 1933, wie sie heute ausschauen und was aber damals vor 87 Jahren knapp passiert ist, kann man sich eben online anschauen. Aber so eine Absage von so einer Ausstellung, eine Einladung auch von dir, das hat ja Auswirkungen, weil das wird ja jetzt wahrscheinlich in dieser Zeit nicht die einzige Absage sein, mit der du konfrontiert bist, auch in so einer Selbstständigkeit mit so einem Projekt rumzureisen und über Ausstellungen und Vorträge ja sicherlich auch irgendwie dir etwas dazu zu verdienen für die Arbeit, die ihr euch da macht. Wie wirkten sich das da gerade eigentlich auch auf dich aus, wenn da jetzt eben so diese Absage der Bildungswochen kommt? Was hast du da bislang alles schon für dich hinnehmen und einplanen müssen?
Das hat tatsächlich auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Facetten. Also das Projekt Verbrannte Orte mache ich ja tatsächlich größtenteils ehrenamtlich, kriege dann immer mal wieder Aufwandsentschädigungen oder eben aber auch für so Vorträge Honorare. Ist mittlerweile auch was, womit ich ein bisschen planen muss, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in dieses Projekt reinstecke. Also so in den Wintermonaten, wo mein anderer Lohnarbeitsjob nicht stattfindet, weil das so ein Saisonjob ist, da sitze ich so 20 bis 30 Stunden die Woche im Büro für das Projekt und das halt tatsächlich größtenteils ehrenamtlich. Und dann sind natürlich genau diese Gelder, die sozusagen über so Vorträge kommen oder eben auch über so Aufwandsentschädigungen, schon auch wichtig für mich. Insofern hat das sozusagen dieses Persönliche, was dadurch gerade verstärkt wird, dass mein Job, mit dem ich normalerweise mein Geld verdiene, ich arbeite als Erlebnispädagoge und jetzt werden gerade natürlich sämtliche Klassenfahrten, Firmenfahrten, Firmentrainings, das wird alles abgesagt. Insofern bricht mir tatsächlich bis zum Sommer mein Einkommen komplett weg. Das ist sozusagen so ein bisschen dieses Finanzielle, was verstärkt wird, natürlich dann durch die Absagen in dem Projekt. Fürs Projekt hat es dann noch die Seite, dass das schon so ist, man sitzt ganz viel immer am Schreibtisch, arbeitet an diesem Projekt und wenn man sozusagen Veranstaltungen hat oder eben auch die Buchmesse ist ja auch abgesagt worden in Leipzig, wenn man solche Sachen hat, das sind immer so Highlights, wo man mit dem Projekt so rausgeht, in direkten Kontakt mit den Leuten kommt, direktes Feedback dazu kriegt, was immer sehr, sehr motivierend ist und was sehr, einfach sehr beflügelt, wo ganz viele neue Kontakte entstehen, wo neue Netzwerke entstehen und das bricht natürlich gerade auch alles weg. Also das sind so ein bisschen diese zwei unterschiedlichen Facetten. Das Finanzielle, was für das Projekt an sich jetzt erstmal nicht so ganz dramatisch ist, sondern eher für mich persönlich und aber eben auch so dieses, diese Netzwerke, diese Möglichkeit, sich zu präsentieren und auch diese Motivation aus diesen